Sport, Fußball ist furchtbar wichtig und Olympia ist unfassbar wichtig, aber eine Gesundheit von Leuten und wirklich Lebensgefahr zum Teil, dann müssen wir leider uns anpassen.
Hallo liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Mal ganz ehrlich, mein Traum war es schon immer, den Jungs von der Bild mal so richtig die Meinung zu geigen. Und da musste ich 70 werden, damit dieser Wunsch tatsächlich noch in Erfüllung geht. Und dafür kriege ich auch noch Geld. Das hätte auch schlechter laufen können. Also dreimal wöchentlich gibt es den neuen Podcast Reif ist live, was Sie kaum überraschen wird. Es ist ein reiner Fußballtalk. Keine Angst, da bin ich nicht allein zu hören. Von der Bild ist immer ein Kollege dabei zum Aufpassen. Und auch Fans kommen zu Wort. Da geht's schön zur Sache, wenn wir über den Meisterkampf reden, den Videobeweis oder die Transferpolitik der Vereine. Was mir ganz wichtig ist, es ist ein Podcast von Fußballfans für Fußballfans. Das heißt, viel Leidenschaft und Liebe. Ich freue mich wirklich sehr auf Reif ist live. Hören Sie doch mal rein. Heute diskutiere ich mit Walter Straten von der Bild. Reif ist live!
Guten Morgen Deutschland, guten Morgen Rest der Welt. Marcel Reif, ja, wir würden gerne über richtigen Fußball reden, aber es gibt wieder ein Thema, das man nicht sehen kann, aber man spürt, dass es da ist und es kommt auch dem Fußball immer näher. Die Bundesliga steht vor dem ersten Geisterspieltag. Bild hat es heute auch als Schlagzeile. Den Plan von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, alle Veranstaltungen über 1000 Zuschauer abzusagen bzw. unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden zu lassen. Das betrifft die Bundesliga und zwar ganz konkret. Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Laumann hat gestern bei Anne Will klar gesagt, dass die nordrhein-westfälischen Gesundheitsbehörden diesen Plan umsetzen werden. Das bedeutet, das erste Bundesligaspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit wird, so wie es aussieht, am Mittwoch das Nachholderby im Rheinland sein zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln. Und ob heute in Stuttgart Zuschauer ins Stadion dürfen gegen Bielefeld zum Zweitliga-Hit und morgen in Leipzig zum Champions-League-Spiel gegen Tottenham ist noch offen. Bisher war der Stand, dass Zuschauer zugelassen sind, aber da gibt es heute noch Sitzungen in den Städten und da kann sich alles wieder ganz schnell ändern. Deswegen Thema Nummer eins. Ich konfrontiere Sie wieder mit einer These und die These heißt, Corona, so schlimm wie es ist, löst das Ultra-Problem. Keine Zuschauer, keine Abbrüche. Und wenn irgendwann wieder Zuschauer kommen dürfen, ist es längst vergessen.
Vorsicht, junger Mann. Da haben wir mehrere Näpfchen, in die wir reinlatschen können. Nein, im Ernst. Ich bin kein Arzt, ich bin kein Virologe. Wenn das Sinn macht, dann gibt es ja gar keine Alternative. Also Italien ist ja auch nicht irgendein Klecker-Fußballland, sondern die spielen gestern Juventus Turin gegen Inter Mailand, das Derby Italiens, keine Zuschauer. In der Schweiz, wo ich lebe, seit zwei Spieltagen keine Zuschauer. Da kann man sagen, boah, ist das nicht Aktionismus? Es steht uns nicht zu. Also sorry, anderen Gesprächspartner, bitte irgendein Mediziner. Ich kann das nicht sagen. Und die Ultra-Thematik, da hilft auch kein Coronavirus in Anführungszeichen und dann bitte ganz schnell diesen Zusammenhang wieder weg. Das muss anders gelöst werden, das müssen die selber lösen, das müssen die Vereine mit ihnen lösen. Weggucken wird niemandem mehr helfen, sonst eskaliert das immer weiter. Irgendwann muss man sich einigen und auf eine bestimmte Art von Diskurs. Kollege Ronaldo, da braucht er sich nicht aufzuplustern, wenn keiner guckt.
Das wird er auch nicht mögen. Ronaldo ohne Zuschauer geht irgendwie nicht. Haben Sie selbst schon mal ein Geisterspiel erlebt oder vielleicht sogar kommentiert?
Genau das habe ich mich gefragt. Ich glaube ja. Einmal, aber wirklich 90er Jahre, irgendwie Zuschauerausschluss irgendwo, der ganze Blöcke jedenfalls weg. Also man hört jedes Geräusch, man hört jeden Ruf und denkt, das hat mit Fußball nichts zu tun. Wo bin ich jetzt hier? Aber für einen Kommentator ist das halb so wild. Ich frage mich, wie die Spieler damit umgehen.
Ich habe es auch erlebt bei Hertha BSC, Ausschluss, freiwilliger Ausschluss, weil die Zuschauer einfach nicht kommen wollten. 3000 Zuschauer im Olympiastadion. Da hören Sie, wenn oben einer brüllt, lauf endlich, hat der Spieler unten das mitgekriegt. Also das hat auch Vorteile manchmal. Wird der Fußball denn schlechter ohne Zuschauer? Emotionsloser?
Weiß ich nicht. Ganz sicher ist das eine Situation, mit der die umgehen müssen. Vieles passiert ja im Kopf und haben ja alle ihre Abläufe und ihre Geräuschkulissen, mit denen sie der Dauergesang, der manchmal, also mir geht er manchmal auf den Keks, 90 Minuten am Stück singen, brauche ich nicht, aber das ist der Support und Spieler sagen, also in Hannover, als es das gab, wenn irgendwelche Kurven dann mal sich verweigern, dann sagen die Spieler, das ist etwas, was dich aus einem gewohnten Ablauf rausholt. Also ob das besser oder schlechter wird, weiß ich nicht. Anders. Und du denkst, müssen wir es dann wirklich spielen auf die Art? Ist der Sinn der ganzen Geschichte noch? Auf der anderen Seite, gut, da musst du sagen, wir beenden die Liga und nehmen Stand jetzt. Denn alles, was jetzt kommen würde, ist so ungewöhnlich und so verfälschend, dass es keinen Sinn mehr macht. Mag ich nicht entscheiden.
Gut, ein Bundesligameister nach 30 Spieltagen gewertet wäre auch mehr so ein Geistermeister, oder?
Früher, vor letztes Jahr noch und so, hätte ich gesagt, ändert ja eh nichts. In Bayern sind ja sowieso schon Meister. England könnte das auch machen, ist auch Liverpool schon Meister. Italien, Juventus auch, wenn wir so weitermachen, wie Paris ist auch schon Meister. Wenn wir so weitermachen, sagen wir, dann komm, lass uns doch aufhören. Nein, die Sache ist viel, viel zu ernst. Nochmal zurück zum Ausgang. Wenn es gute Gründe dafür gibt und was ist ein besserer Grund als Gesundheit und Gesundheitsgefährdung, dann ist das Thema durch.
Das würde das Spiel Dortmund-Schalke betreffen, das Derby am Samstag. Das würde im schlimmsten Fall auch, wenn diese Geisterspielphase noch über die Länderspielpause hinausgeht, sogar Dortmund gegen Bayern treffen. Das ist ja eigentlich unvorstellbar, dass diese großen Spiele ohne Zuschauer sind. Ist es ein Nachteil für Dortmund, in dieser Meisterschaftsentscheidungsphase quasi in zwei wichtigen Spielen ohne Zuschauer zu sein?
Nach dem Spiel, nach Abpfiff, beantworte ich diese Frage und zwar...
Dann weiß ich es auch.
Ja, gut. Dann kann ich sie präzise beantworten. Vorher weiß ich, wer lässt sich, wenn es denn so wäre. Also wir sind jetzt sehr in der Hypothese, aber machen wir das Ding mal. Der sich von solchen Umständen, die nicht so sind, wie er sie gewohnt ist, eher aus seiner Bahn werfen lässt, der wird ein Problem haben. Das ist eine zusätzliche Belastung. Ob das für die Bayern spricht, weil sie der Gejagte sind oder für den Jäger, I don't know. Es ist ein Szenario, dass du dir, also wenn du das wirklich zu Ende denkst, da spielt jetzt Dortmund-Schalke, da geht es ja auch noch mehr, da sind ja die Zuschauer zum Teil, gut, jetzt geht es auch noch sportlich, weil für die Dortmunder was, aber es gab Jahre, da haben die ihre Folklore ausgespielt. Oben wurde Meisterschaft gespielt, da ging es um Platz 10 oder 11 und du dachtest, meine Fresse, gut, macht's mal, aber da waren die Zuschauer wichtiger und das Drumherum als das Spiel selber. Jetzt geht's auch noch um was. Also absurd, wirklich absurd, aber nochmal, guck dir diese Bilder an. Das ist São Paulo in Neapel gewesen eben und Einlaufkinder, ein bisschen vorher, irre. Aber es gibt keine Alternative.
Wie sehen Sie EM und Olympia? Glauben Sie, dass die
stattfinden? Wir haben jetzt gesagt, über mehr als 1000 Zuschauer, da gehe ich mal davon aus, dass Olympia mehr als 1000 Zuschauer kumuliert hat und Europameisterschaft zwischen Baku und Dublin. Also wenn da dazwischen nicht irgendwo ein Land ist, die Eröffnungsspiele ist in Rom und so weiter und so weiter. Und wo sind wir dann im Sommer? Ich weiß es nicht. Ja, aber nochmal, Sport, Fußball ist furchtbar wichtig und Olympia ist unfassbar wichtig. Aber eine Gesundheit von Leuten und wirklich Lebensgefahr zum Teil, dann müssen wir leider uns anpassen.
Morgens um 8 in Berlin im Berufsverkehr, in der überfüllten U-Bahn, können Sie sich natürlich genauso gut anstecken.
Das ist jetzt eine andere Diskussion. Nochmal, meine Frau ist Ärztin, die sagt mir, warte mal, wenn ein Impfstoff da ist, reden wir irgendjemand noch über Vogelgrippe, Schweinepest, Rinderwahn, alles, was wir mal hatten. Aber nochmal, ich will das nicht kleinreden, steht mir nicht zu. Da habe ich viel zu wenig Ahnung und will sie auch nicht haben. Dafür gibt es Fachleute. Wenn die mir sagen können, in der Berliner U-Bahn ist es nicht so, aber natürlich schleicht ein Platz. Ich fliege viel. Also gehe ich zum Flughafen, wenn ich jetzt überall gucken würde, da sind mehr als 3 Menschen, dann muss ich Privatflughafen bauen lassen und da fehlen mir doch ein bisschen die Mittel.
Na gut, wir helfen Ihnen ja mit Reibens Live natürlich.
So soll es ja auch sein.
Wir wechseln zum Fußball. Corona ad acta zumindest
an diesem Tisch. Dr. Sommer darf ins Bettchen.
Genau. Gut. These Nummer 2. Wir reden jetzt über die Renaissance, die Wiedergeburt. Mhm. Thomas Müller ist der wichtigste Spieler des FC Bayern. Ja oder nein?
Nicht der wichtigste, weil ist es immer noch ein Mannschaftssport, oder? Ja, ist schon noch ein Mannschaftssport. Nein, aber dass er wichtiger ist als mancher andere, aber die Rangfolge werde ich jetzt nicht machen.
Steht hier drauf, schade.
Ja, Nein, er ist mit seiner Art plus all das Folkloristische, also der Ur-Bajuware, der plus aus dem eigenen Lager gewachsen und aber auch auf dem, und das zählt ja am meisten, wie ich gehört habe, auf dem Platz, ist er wie ein Neuzugang. Das war unter Kovac, war er raus, war kein Faktor mehr. Und jetzt siehst du das, was er kann. Herr Löw kann auf ihn verzichten. Meine besten Wünsche begleiten ihn zu einer EM, die möglicherweise nicht stattfindet. Aber nein, er, aber weil sie sagten, der Wichtigste, Thiago, ähnlich. Spieler, die, bei denen du das Gefühl hattest, das wird nichts mehr da bei Bayern, die sind heute die Leistungsträger. Ich
meinte natürlich auch das Rundumpaket, also auf dem Platz, richtig, da gibt es auch andere, die ebenso wichtig sind, aber in der Kabine ist Müller...
Ja, wenn einer gestern nach dem Spiel gegen Augsburg, erste Halbzeit, und wenn er dein Fazit zieht, das ist einer, der dir sagt, wie es wirklich aussieht, auch im Innen. Betrieb. Also manchmal wird ja nach außen gesagt, ja, wir mussten Geduld haben, wurden belohnt. Und der sagt, das war sinngemäß richtig Schrott. Wir haben nichts hingekriegt von dem, wir waren zu faul, wenn du das alles übersetzt. Wir waren zu faul die erste Halbzeit, wir sind nicht genug gelaufen, wir haben die Dinge nicht angenommen, die auf uns zukamen. Das ist einer, der, auf den die anderen auch hören. Und jetzt untermauert er es auch noch mit Leistung. Es bringt ja nichts, wenn er der Lautsprecher ist und die anderen sagen, du, liegt vor allem an dir.
Also, seine Bilanz unter Hansi Flick in 15 Bundesligaspielen, 18 Scorerpunkte, 6 Tore, 12 Assists. Das ist schon was.
Deswegen, wenn es um Vertragsverlängerung von Flick geht, wenn er dir Neuzugänge beschafft wie Thiago und wie Müller.
Ablösefrei.
Und einen Alfonso Davies zu einem international bemerkenswerten Spieler bereits macht, obwohl der noch gar nicht weiß, wie man die Schuhe richtig schnürt, ist der schon auf dem Weg. Den lässt er spielen. Czerkcy lässt er jetzt doch spielen gestern. Also, da wird der richtige Weg beschritten, weil du nämlich den Müller brauchst auch als Herbergsvater. Du brauchst solche Figuren. Du kannst nicht nur sagen, so jetzt machen wir einen Umbruch und die Jungen. Unsinn. Also Müller so wieder hinzukriegen, ist eine ganz dicke Feder bei ihm.
Spielt er Brasilien 2014 eine Rolle? Hansi Flick war Assistent von Jogi Löw. Er kennt Thomas Müller, also jetzt nicht nur während der WM, auch vor der WM schon mal. Hat man dann als Trainer eine tiefere Beziehung als ein Niko Kovac, der sozusagen von außen kommt und für den Thomas Müller erstmal ein Fremder war?
Ist ein gefährliches Argument, weil man ja auch Jogi Löw und da auch noch Flick bei ihm an der Seite zuweilen vorgeworfen hat, dass er alte Loyalitäten wegen alter, ehemaliger Verdienste viel zu lange auslebt und dann Spieler mitschleppt, die längst über ihren Zenit und deswegen auch dieser Schnitt. Flick kennt ihn. Flick kennt ihn und er hat ihn auch gesehen jetzt in neuerer Zeit als Assistent von Kovac. Und er hat gesehen, wie Müller ist. Und er hat eine andere Wahrnehmung und er hat gesehen, welches Potenzial da liegen bleibt. Das muss man, Niko Kovac, wenn du eine Bilanz ziehst, musst du sagen, pass auf, das hast du nicht hingekriegt, das und das. Insofern, das war nicht eine Langeweile-Entscheidung der Bayern, dass man sagt, wir müssen einen anderen Weg gehen und nicht den gemeinsamen. Alles, was er da jetzt gemacht hat, spricht sehr für einen Trainer. Und danach kann ich ihn bemessen. Nicht an, bin ich beim Training dabei, also ist er ein guter Trainer, weiß ich nicht. Die Ansprache ihm in der Kabine. Sie sind zufrieden mit ihm und er kann mit dem, was die Mannschaft da abliefert, auch zufrieden sein. Insofern, fragen Sie doch mal in Dortmund und in Leipzig nach, wie die finden, dass die Bayern sich wieder so berappelt haben.
Das, ja, ja.
Und gestern, immer wenn du denkst...
Eher so Medium.
Ja, und immer wenn du denkst, erste Halbzeit, boah, jetzt haben wir sie, pass auf, jetzt, die heute passiert's, wenn abgepfiffen wird, sagen die, ja, war nicht so doll heute. Ja, aber, ja, das genau. Dankeschön, 2-0, Wiedersehen.
So, nun könnte eigentlich heile Welt sein, aber nach unseren Informationen ist es überhaupt nicht sicher, ob Thomas Müller überhaupt bleibt beim FC Bayern, weil das Thema Abschied im Sommer ist nach wie vor auf dem Tisch. Nach unseren Informationen will Müller genau beobachten, wie die Transferpolitik des FC Bayern ist, also sprich Sané, Havertz, wie das in seinem Offensivbereich aussehen wird, weil er damals von der Coutinho-Ausleihe denn auch nur so mäßig begeistert war. Haben Sie dafür Verständnis? Soll ein so verdienter Spieler wie Müller denn auch gefragt werden, von der Vereinsführung her, wenn man diesen oder jenen Spieler holen will?
nicht gefragt werden, ob er glaubt, dass der andere eventuell besser sein könnte als er. Da verlangt man ein bisschen viel von einem. Aber nein, er will wissen, wie sein Stand ist. Wie plant ihr? So. Also was er nicht möchte, ganz sicher, ist nochmal überrascht werden von einer Entscheidung wie bei Löw. Davon gehe ich aus, dass das relativ überraschend kam, die Boateng, Hummels und ihn betraf. Das Recht hat ein Spieler. Und ein Spieler wie er mit der Bayern-Historie hat das Recht zu wissen, wo er steht und nicht rumgeeiert. Und wenn die sagen, pass auf, so und so viel Einsätze, Neuer wird genau dieselbe Diskussion. Da geht's auch um Vertragsverlängerung. So, dann muss man mit ihm reden. Und wenn ein Neuer sagt, pass auf, wenn ich fit bin und meine Leistung bringe, dann spiele ich. Und nicht irgendwelche Überlegungen, komm, wir müssen es aufteilen. Dasselbe würde ja auch für Müller gelten. Wenn er dazu bereit ist, wenn er sagt, pass auf, ich bin in einem Alter, ich kann nicht mehr und will auch nicht mehr 100 Spiele in der Saison machen mit 44 Wettbewerben, die Bayern spielen, dann ist das okay. Wenn der aber sagt, pass auf, ich bin so wie ich bin, ich möchte spielen und wenn ich nicht spiele und ihr das aber von mir verlangt, dass ich aufteile, dann überlegen wir uns was.
Heißt, mit Müller sprechen, aber ihn nicht mitsprechen lassen bei der Transfer.
Es kann nicht sein, dass Spieler Transfers mitbestimmen. Dann wackelt der Schwanz beim Hund.
Ja, dann sind wir mal gespannt, ob Müller bleibt oder nicht. Ich kann mir den FC Bayern ohne Thomas Müller schwer vorstellen.
Ich auch nicht. Und er auch sich nicht ohne Bayern. Und
vielleicht. Würde ich mit. Wir werden sehen. Es bleibt spannend. Und wir haben These Nummer 3. Da geht es jetzt auf die Champions League und auf den Mittwoch. Und die These lautet, Dortmund wird zum Jobkiller für Thomas Tuchel, ja oder nein?
Hängt vom Ergebnis ab. Wenn auch Lucien Favre wird dann wieder neu diskutiert. Da können die spielen, was sie wollen. Achtelfinale ist falscher Ausgang, falsche Ausfahrt. Tuchel noch mehr, viel mehr als Favre, weil sie dort ihre Meisterschaften nicht mehr zählen. Also in Frankreich. Das ist auch ein absurder Nicht-Wettbewerb. Das heißt, der nächste Schritt muss kommen und der nächste Schritt lautet, aber ganz sicher nicht im Achtelfinale gegen, mit allem Respekt, Borussia Dortmund raus. Das, glaube ich, würde man Tuchel nicht mehr durchgehen lassen von der Führung, die nicht nur aus Fußballexperten bestehen soll, wie man hört. Aber nochmal, auch das muss man ein bisschen nüchtern sehen. Bei dem Einsatz, den die finanziell da reingebuttert haben, willst du irgendwann mal Return of Investment sehen. Und gar nicht finanziell, sondern einfach Ergebnisse. Mit dem, was sie an Potenzial haben, müssten sie ziemlich weit kommen. Und weiter als Achtelfinale. Also ja, Borussia Dortmund könnte zum Jobkiller werden. Ein hässliches Wort. Er wird auch nicht unter einer Brücke landen, sondern dann diskutieren wir über einige Optionen. Aber in der Tat, die Reise in Paris könnte dann sehr schnell zu Ende sein.
Nur dein Problem oder vielleicht Nachteil gegenüber Dortmund, die Pariser haben nicht gespielt am Wochenende. Wegen Corona ist das Spiel in Straßburg abgesagt worden. Ist es ein Nachteil, dass die Mannschaft so aus dem Rhythmus kommt, die Pariser Mannschaft, oder ist es wurscht bei denen?
Natürlich, es gibt doch die zwei Themen. Du willst im Rhythmus, so Bayern sagt man, wenn die nicht alle 3 Tage spielen, kriegen die Entzug und ist leistungsschädigend. Andere sagen, wir können euch schon wieder eine englische Woche, um Gottes Willen, die Belastung, vor allem Eishockeyspieler oder Handballspieler, was die sagen zur englischen Woche, die kommen vor Lachen immer nicht in Schlaf, wenn die Fußballer jammern. Aber und fragen Sie mal Fußballer, ob die lieber im Training Berge rauf und runter rennen oder ob die kicken am Abend. Aber gut, das ist eine andere Baustelle. Ja, Paris ist für mich favorisiert. Das 2-1 ist ein prima Ergebnis, was die Dortmunder geholt haben zu Hause. Nein, es ist ein ganz kompliziertes Ergebnis, weil wenn Paris, und sie werden anders auftreten als in Dortmund. Und mit der Offensivpower, die sie haben, werden die Dortmunder ziemlich im Wind stehen. Und da werden sie eine Menge Glück brauchen, Form brauchen und Einsatz, wobei mir das gefallen hat, wie sie jetzt in Gladbach gespielt haben. Da ging manches nicht über Spielerische und sie haben es trotzdem hingekriegt. Und das hat den Aggregat, diese Chance und Haalands haben den Aggregatzustand verändert. Sie können jetzt auch Spiele, die du nicht mit Tralala und Hopsas haben, mit Sancho und dann noch einen Hackentrick gewinnst, können sie auch gewinnen, indem sie mal dagegen halten.
Einen dreckigen Sieg.
Ja, zumindest musstest du die Schippe rausholen und nicht nur mit der Pinzette da einen zerlegen und Das war bemerkenswert. Das werden sie brauchen. Sie werden Mbappé und Neymar den Spaß am Fußball nehmen müssen. Das heißt, du musst eine Menge arbeiten.
Ganz schnell, Ihr Ranking der deutschen Trainer. Wo steht da Thomas Tuchel?
Sehr weit oben, sonst wäre er nicht bei einem Club wie Paris. Ach, 1, 2, 3. Unter den ersten drei, ganz
mit,
sicher.
Mit?
Nagelsmann, Flick, Kohfeldt, höre ich.
Kohfeldt, uiuiui.
Höre ich.
Der erste Trainer von Platz 17, der unter dem Top...
Prima Trainer, aber vielleicht am falschen Ort.
Gut, wir wechseln das Thema und kommen zu der vierten Theorie.
Ihr wollt immer den Ranking haben. Das ist
ja, wir lieben Rankings.
Ja,
die Leute uns auch.
Ja, klar.
Ja, seien Sie froh, dass ich nach den 50 besten Trainern
gefragt habe. Ja, eben.
Die vierte These des Tages lautet, Marcel Reif kann schreiben. Also, dass Sie lesen können, haben wir erfahren, weil Sie die Klinsmann-Tagebücher vorgelesen haben. Schreiben können Sie auch. Sie müssen jetzt nicht mit Nein antworten, weil wir haben hier einen Beweis. Es gibt ein Buch. Das ist nicht Ihr erstes, was Sie geschrieben haben. Das ist Ihr zweites, richtig?
Mein drittes.
Ihr drittes. Und
immer mit einem Kollegen, der es aufschreibt, weil ich schreiben ist, ich, man hat mir in der Schule attestiert, ich könne schreiben, sonst wäre ich nicht weitergekommen. Also, das hat Patrick Strasser, der liebenswerte Kollege, hat da aufgeschrieben. Wir haben uns lang unterhalten. Ich bin ganz gut im Erzählen, wenn ich das, was ich dann geschrieben lesen möchte. Das heißt, ich erzähle es und dann muss jemand es so aufschreiben können, dass ich meine Tonalität auch finde. Das ist für mich selber, was die Leute sagen, ist mir dann in dem Fall ziemlich wurscht, aber was ich selber empfinde. Und wenn das gelingt, dann ist es gut. Wenn ich selber schreiben würde, würde dieses Buch nie erscheinen, weil mir kein Satz gut genug wäre. Es ist eine andere Baustelle. Ihr schreibt, dafür bewundere ich euch. Ich habe eine andere, ich quatsch während Spielen. Das mache ich vielleicht besser als Sie, aber Sie machen andere Dinge besser.
Und deswegen sollte jeder sein. Es ist ein sehr locker, leichtes geschriebenes Buch. Reisegeschichten, da wo Sie überall waren.
Nicht mehr so sein.
Ihre Lieblingsgeschichte?
Ach, ich habe da einige. Meine Lieblingsgeschichte ist, weil Tuchel und dann auch Klopp jetzt gerade, Liverpool. Weil ich mir selber nochmal erzählt habe, wie oft ich in Liverpool war und was es ist, was mich dort immer wieder fasziniert. Beatles und die Musik und der Mercy und dann der Liverpool FC und dann dieser Orchestermeister, der das Ganze jetzt auch noch perfekt orchestriert. Und du kommst dahin. Und du denkst, nein, ich lasse mich nicht schon wieder von diesem Mythos wegspülen. Ich bin da, um ein Fußballspiel zu kommentieren, das mache ich jetzt auch mal nüchtern. Und nach 5 Minuten hast du das Gefühl, pass auf, hier stimmt was nicht. Hier ist schon wieder eine Atmosphäre, die mehr ist als Dreierketten und die Bälle zwischen die Linien spielen. Und dann hauen die Barcelona 4-0 weg und singen vor ihrer Kurve You Never Walk Alone. Und du merkst, wie dir die Augen feucht werden. Du denkst, es kann nicht wahr sein. Und das nach 40 Jahren.
Augenfeucht ist eine gute Überleitung. Ich habe gelernt, dass man in einem indischen Restaurant niemals extra scharf bestellen soll.
You want it hot, sagte der Kellner in London. Und ich sagte ja, dann bringt er mir das und sagt, I could not eat this. Und da wusste ich, ich gehe an meine Grenzen.
Aber Sie haben es überlebt.
Ich liebe es, ich liebe Scharfessen. Und die Grenzen verschieben sich.
Ihr Lieblingsstadion, abgesehen von Anfield?
Ach, Bernabeu ist schon... Ich hatte schon was.
Das hat mich gewundert, dass Sie so wenig über das Nicht-Tor von Madrid schreiben.
Weil ich...
Das ist doch die größte Geschichte. Dafür haben Sie einen Grimme-Preis bekommen.
Dafür habe ich den Deutschen Fernsehpreis bekommen. Den Grimme-Preis habe ich für normales Kommentieren von der Fußball-WM in Ding. Das war mir sehr wichtig. Gut. Das umgefallene Tor, ja, es ist auserzählt.
Gut. Schade, ich kann es immer wieder hören.
Und ich mache bei Gelegenheit. Jetzt müssen wir uns privatisieren.
Noch schauen Sie es schon mal an, im Video, wie Sie da die halbe Stunde.
Ne? 76 Minuten, das ist viel schlimmer, als Sie denken.
Es war ein Traum, es war besser als das Spiel. An das Spiel kann ich mich nicht mehr erinnern, zum Beispiel.
Aber ich musste es kommentieren. Das war die heroischste Leistung.
Wie ist es ausgegangen?
Ich glaube 3-1 und keinen hat es interessiert.
Das stimmt. Gut, dann wollen wir sehen, ob Sie nach dem Grimme-Preis auch den Literatur-Nobelpreis bekommen.
Das wäre das Mindeste. Und für Medizin vor allem auch, wenn wir uns weiter über Corona unterhalten müssen.
Meine Stimme haben Sie, aber ich werde ja leider nicht gefragt. Jetzt reden andere. Es ist Zeit für die Fans. Die haben jetzt das Wort. Feuerfrei, würde ich sagen.
Servus, ich bin Paul, ich bin Bayern-Fan. Meiner Meinung nach ist Coutinho sein Geld nicht wert, da er eben einfach für das Geld, was er eben gekostet hat für die Leihe und jetzt eben dann auch, wenn man ihn im Sommer für 120 Millionen Euro verpflichten würde, eben einfach zu wenig abliefert, ist nicht einfach nicht konstant genug. Und deshalb sollte man das Geld meiner Meinung nach eher in junge Spieler stecken und eben die eher fördern oder eben auch andere Spieler kaufen. Und deshalb meine Frage, Herr Reif, würden Sie Coutinho im Sommer für 120 Millionen Euro kaufen?
Ich fürchte, die Zeit wird nicht mehr reichen, um zu sagen, doch, ich würde ihn behalten. Ich fürchte, die Zeit läuft aus. Er selber setzt sich fürchterlich unter Druck, weil er natürlich weiß, was er kann und weil er weiß, was andere dachten, dass er kann. Oder nee, sie wussten, was er kann, aber er kann es nicht umsetzen. Insofern nein, das ist ein Missverständnis, das sich erledigen wird im Sommer. Sind er wird wieder zurückgehen.
Von Coutinho enttäuscht, er wurde als Weltstar angekündigt, er hat in Liverpool ja auf höchstem Niveau gespielt, in Barcelona
so nicht mehr so. Und er hat sich irgendwo verloren auf dem Weg von Liverpool. Und Klopp hat ihm gesagt, hör zu, bleib hier. Hier brauchen wir dich und wirklich. Und du kannst hier alles. Er wollte unbedingt weg. Nicht immer trifft man im Leben die richtigen Entscheidungen. Ich bin nicht enttäuscht. Ich bin ein bisschen traurig für ihn. Ich habe ihn bei der Pressekonferenz, durch Zufall war ich da und habe gesehen, als er vorgestellt wurde. Das ist ein bescheidener, liebenswerter, freundlicher Junge, dem aber im Moment die Fälle weggeschwommen sind. Und er weiß nicht, wo er sie wiederholen soll.
Verwechselt, das passiert im Fußballgeschäft. Ja. Wir kommen zu Fan Nummer 2. Und jetzt gehen wir nach Sachsen.
Hallo, Herr Reif. Ich hätte eine Frage zu RB Leipzig. Ist RB Leipzig noch in der Lage, dieses Jahr Deutscher Meister zu werden?
Nein, das glaube ich nicht. Ich hatte sie mal weit vorne und dann haben sie sich aber doch Auszeiten genommen. Und noch ein Unentschieden und noch ein Unentschieden. Und ein Unentschieden bringt einen Punkt, aber 3 sind zu vergeben, 2 sind weg. Du musst jetzt die zählen, die weg sind. Und er zählt sie alle und inzwischen ist er aufs Beiboot umgestiegen. Und zwar, das Beiboot heißt Platz unter den ersten 4, dann bist du wieder für die Champions League qualifiziert. Das werden sie schaffen, selbstverständlich. Aber ich glaube, die Bayern sind zu konstant und wieder da. Und Dortmund ist wieder da. Und wenn das konstant wird auch noch, dann hast du einen Zweikampf. Und sie werden sich auf die Champions League konzentrieren. Was im Übrigen mit ein bisschen Losglück sehr weit treiben kann. Weil sie da ganz sicher nicht unter denen sind, die wir heute als designierte Champions League-Sieger auf der Pfanne hätten. Insofern, Platz 4 wird reichen. Das wird ihn ärgern. Nagelsmann, weil er ein unheimlich ehrgeiziger Typ ist. Aber nein, Antwort lautet, ich glaube ich nicht mehr.
Das heißt aber umgekehrt auch, dass Sie glauben, dass das 1-0 gegen Tottenham fürs Rückspiel reichen wird?
Bin ich ganz sicher. Ich halte Tottenham für nicht so gut.
Mourinho auch nicht?
Ich kann mit Mourinho nichts anfangen, weil er ein Zyniker ist und einer, der den Fußball anders versteht als ich. Und da bin ich zu romantisch und zu demütig vor dem Spiel. Und siegen um jeden Preis und mit Methoden, die nicht meine sind. Nein, bin kein Mourinho-Fan.
Geht es Ihnen da mehr um die sportlichen Ausrichtungen oder um die menschlichen?
Kann das nicht trennen. Für mich ist ein Trainer auch ein Erzieher, ein Ausbilder, ein Lehrer, eine Vaterfigur, Empathie. Ihm geht es um sich selber und um die Erfolge, die er einheimst. Und dafür haben alle über das Maß zu gehen und mit Dingen, die ich nicht schätze. Nee.
Gut, dann wechseln wir das Thema und den Fan und ab nach Frankfurt.
Als Fan von der Frankfurter Eintracht fahre ich auch oft mit meiner Familie überall hin und wir werden ja oft als ein wenig schwierige Fans tituliert, unter anderem wegen Pyrotechnik etc. Kollektivstrafen in diesem Zusammenhang finden wir nicht so toll, weil zum Beispiel bei jedem DFB-Pokalendspiel, wo der DFB für verantwortlich ist, brennt es nach meiner Erinnerung auch. Wurde der DFB schon einmal dafür bestraft?
Ha, das ist eine tricky Frage.
Finde ich nicht. Ich kann mit Pyro nichts anfangen, weil Pyro gefährlich ist. Und wenn ich das mir von Fachleuten bestätigen lassen muss, dann ist das etwas, was nicht geht. Und dann ist es mir völlig wurscht, ob das in Frankfurt passiert oder beim DFB-Pokalfinale passiert. Und wenn Menschen einfach nicht zu Verstand kommen und nicht zur Kenntnis nehmen wollen, dass das gefährlich ist und dass das verboten ist, dann verstoßen sie gegen Recht und dann muss es einen Strafenkatalog geben. Auch diese Kollektivstrafendiskussion jetzt Dortmund-Hoffenheim, das ist absurd. Also sorry, nicht böse sein, aber es war, die haben das Fadenkreuz gemacht, 2008, mit Hopp, Dietmar Hopp im Fadenkreuz. Dann hieß es, das geht nicht, dann gab es folgende Strafenkatalog. Das und das geht nicht. Dann Kollektivstrafen, Herr Grindel sagt, machen wir nicht mehr. Aber es gab zur Bewährung, war eine Kollektivstrafe ausgesetzt. Jeder Dortmunder wusste, wenn wir jetzt noch einmal dieses Plakat zeigen, kommt Punkt 3. Jetzt kann ich nicht sagen, die Strafen, die mal klar ausgesprochen war, vom Verein im Übrigen akzeptiert, Borussia Dortmund, wenn dagegen nochmal verstoßen wird, gegen das, was da verboten war, gibt es eine Kollektivstrafe. Es ist immer erstmal das Vergehen da. Pyrotechnik geht nicht und dafür gibt es Strafen. Und damit muss man umgehen.
Das ist ein klares Schlusswort. Und Pyrotechnik werden wir auch, um den Kreis zu schließen, in den nächsten Wochen nicht mehr in der Bundesliga sehen. Also, die drei wichtigsten Zitate. Fußball und Olympia sind furchtbar wichtig, aber die Gesundheit und das Leben eines Menschen geht in diesen Zeiten vor. Müller, Thomas Müller, ist aktuell wie ein Neuzugang. Auf ihn hören auch die anderen Stars. Ich kann mir Bayern nicht ohne Müller vorstellen.
Und vielleicht auch Müller genauso. Nicht.
Der Satz kommt noch hinterher und nicht Müller ohne Bayern. Und ein frühes Champions League aus würde man Tuchel in Paris nicht durchgehen lassen. Der BVB könnte, Achtung Konjunktiv, könnte für ihn zum Jobkiller werden.
Nachschusspfiff sehen wir ganz neu.
Genau. Das war's. Wir haben wieder bewiesen, wie schnell eine halbe Stunde rumgehen kann. Das war's fürs Erste. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Werbung. Spannende, zum Teil skurrile, aber vor allem unterhaltsame Hörerlebnisse aus dem echten Leben. Diese findest du in unserem neuen Format Stories of Life. Wie lebt es sich zum Beispiel als Geflüchtete oder Geflüchteter in Deutschland? Wie ist das, wenn man einen ungewöhnlichen Job hat wie Hacker oder Domina? Und wie ist eigentlich der Alltag, wenn ich im Gefängnis bin? Höre jetzt rein und lass dich von fesselnden Dokumentationen und gut recherchierten Reportagen in das echte Leben mitnehmen. Stories of Life gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folg uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Werbung Ende.